Hallo, herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Ich bin Ilonka und es ist schön, dass ihr auch heute am 23. Oktober wieder dabei seid und reinhört in unsere tägliche Bibellese. Ich werde natürlich die einzelnen Stellen vorher ansagen und wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Das zweite Buch Könige, die Kapitel 18 und 19. Josaphats Bündnis mit Ahab. Josaphat hatte also jede Menge Reichtum und Ehre, doch ließ er seinen Sohn, eine Tochter Ahabs, heiraten. Nach einigen Jahren besuchte er Ahab in Samaria. Ahab ließ eine Menge Rinder für ihn und sein Gefolge schlachten und überredete ihn zu einem gemeinsamen Feldzug gegen Ramoth in Gilead. König Ahab von Israel fragte also König Josaphat von Juda: Willst du mit mir in den Kampf gegen Ramoth in Gilead ziehen? Der erwiderte: Ich ziehe mit dir und mein Volk wird mit deinem Volk sein. Ja, ich ziehe mit dir in den Kampf. Dann sagte Josaphat zum König von Israel: Du solltest aber zuerst fragen, was Jahwe dazu sagt. Da ließ der König von Israel die Propheten kommen, 400 Mann. Er fragte sie: Sollen wir in den Kampf gegen Ramoth in Gilead ziehen oder soll ich es lassen? Zieh hinauf, erwiderten sie, Gott wird es in die Gewalt des Königs geben. Aber Josaphat sagte: Gibt es hier sonst keinen Propheten Jahwes mehr, durch den wir Gott befragen können? Es gibt noch einen, durch den man Jahwe fragen kann, erwiderte der König von Israel, aber ich hasse ihn, weil er mir niemals Gutes, sondern immer nur Schlimmes prophezeit. Es ist Micha ben Jimla. Doch Josaphat sagte: Der König sage das nicht. Da rief der König von Israel einen Hofbeamten herbei und befahl ihm: Schnell, hole Micha ben Jimla. Der König von Israel und König Josaphat von Juda saßen im königlichen Ornat auf zwei Thronsesseln, die man für sie auf dem freien Platz am Toreingang von Samaria aufgestellt hatte. Und die Propheten weissagten vor ihnen. Ein gewisser Zedekia ben Kenaana hatte sich eiserne Hörner gemacht und rief: So spricht Jahwe, damit wirst du die Syrer niederstoßen, bis du sie vernichtet hast. Die anderen Propheten weissagten ebenso: Greif Ramoth in Gilead an und führe Israel zum Sieg. Jahwe wird die Stadt in die Hand des Königs geben. Der Bote, der Micha holen sollte, sagte unterwegs zu ihm: Hör zu, die Worte der Propheten sind einstimmig und sprechen für den König. Schließ dich doch ihrem Wort an und sage Gutes. Micha erwiderte: So wahr Jahwe lebt, ich sage nur das, was mein Gott mir aufträgt. Als er zum König kam, fragte ihn dieser: Micha, sollen wir in den Kampf gegen Ramoth in Gilead ziehen oder soll ich es lassen? Zieh nur hin und führe Israel zum Sieg, sagte er. Sie sollen euch in die Hand gegeben werden. Doch der König entgegnete: Wie oft muss ich dich noch beschwören, dass du mir nichts als die Wahrheit im Namen Jahwes verkündest? Da sagte Micha: Ich sah ganz Israel über die Berge zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und Jahwe sagte: Sie haben keinen Anführer mehr, jeder kehre wohlbehalten in sein Haus zurück. Da sagte der König von Israel zu Josaphat: Habe ich dir nicht gesagt, dass er mir nichts Gutes prophezeit, sondern immer nur Schlimmes? Micha fuhr fort: Darum hört das Wort Jahwes. Ich sah Jahwe sitzen auf seinem Thron. Das ganze Heer des Himmels stand rechts und links neben ihm. Jahwe fragte: Wer ködert Ahab, den König von Israel, dass er loszieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Der eine sagte dies, der andere das. Zuletzt trat ein Geist vor. Er stellte sich vor Jahwe und sagte: Ich werde ihn ködern. Womit? Fragte Jahwe. Ich werde als Lügengeist aus dem Mund aller seiner Propheten sprechen, erwiderte er. Gut, du darfst ihn verführen, sagte er, und du wirst es auch schaffen. Geh los und tu es. Du siehst also, dass Jahwe deinen Propheten einen Lügengeist eingegeben hat, denn Jahwe hat dein Unheil beschlossen. Da kam Zedekia ben Kenaana zu Micha, gab ihm eine Ohrfeige und sagte: Auf welche Weise soll der Geist Jahwes mich denn verlassen haben und nur noch mit dir reden? Du wirst es ja sehen, erwiderte Micha, und zwar an dem Tag, an dem du von einer Kammer in die andere flüchtest, um dich zu verstecken. Da sagte der König: nehmt ihn fest und führt ihn zum Stadtkommandanten Amon und zum Prinzen Joasch. Meldet ihnen, so spricht der König. Setzt diesen Mann ins Gefängnis und haltet ihn knapp bei Brot und Wasser, bis ich wohlbehalten zurückkomme. Da sagte Micha, wenn du je wohlbehalten zurückkehrst, hat Jahwe nicht durch mich gesprochen. Dann fügte er noch hinzu, hört es, ihr Völker alle. Der König von Israel und König Josaphat von Juda zogen also nach Ramoth in Gilead. Unterwegs sagte der König von Israel zu Josaphat, ich will verkleidet in den Kampf ziehen, aber du kannst deine königliche Kleidung tragen. So zog er verkleidet in die Schlacht. Der König von Syrien hatte den Führern seiner Streitwagen befohlen, kämpft nicht gegen Kleine oder Große, sondern greift allein den König von Israel an. Als die Streitwagenführer Josaphat entdeckten, sagten sie, das ist der König von Israel, und griffen ihn von allen Seiten an. Da schrie Josaphat, und Jahwe half ihm, indem er sie von ihm ablenkte. Als die Wagenführer nämlich merkten, dass er nicht der König von Israel war, ließen sie ihn in Ruhe. Einer ihrer Kämpfer schoss aber auf gut Glück einen Pfeil ab und traf den König von Israel zwischen Gurt und Panzer. »Dreh oben und bring mich aus der Schlacht«, sagte der König zu seinem Wagenlenker. »Ich bin verwundet.« Weil aber der Kampf an dem Tag immer heftiger wurde, hielt der König bis zum Abend durch und blieb den Syrern gegenüber in seinem Wagen aufrecht stehen. Als die Sonne unterging, starb er. König Josaphat von Juda kehrte jedoch wohlbehalten in sein Haus nach Jerusalem zurück. Da trat ihm der Seher Jehu ben Hanani entgegen und sagte zu ihm, »Musstest du dem Gottlosen helfen und die lieben, die Jahwe hassen? Deswegen ist Jahwe zornig auf dich. Aber er hat bei dir auch etwas Gutes gefunden. Du hast die Aschera-Pfähle aus dem Land weggeschafft und dich bemüht, Gott nachzufolgen.« Josaphat sorgt für das Recht. Nachdem Josaphat eine Zeit lang in Jerusalem geblieben war, bereiste er sein Land von Beersheba bis zum Bergland von Ephraim und führte sein Volk zurück zu Jahwe, dem Gott ihrer Väter. In allen befestigten Städten Judas setzte er Richter ein und sagte zu ihnen, achtet genau auf das, was ihr tut. Denn ihr seid nicht von Menschen zum Richteramt berufen worden, sondern von Jahwe. Er wird euch beistehen, wenn ihr Recht sprecht. Lasst euch leiten von der Furcht vor Jahwe und übt euer Amt gewissenhaft aus. Denn bei Jahwe, unserem Gott, gibt es keine Ungerechtigkeit, keine Bevorzugung und keine Bestechlichkeit. In Jerusalem setzte Josaphat einen obersten Gerichtshof ein, der aus Priestern, Leviten und den Sippenoberhäuptern Israels bestand, um im Namen Jahwes Recht zu sprechen. Gleichzeitig war er für die Rechtsstreitigkeiten der Einwohner Jerusalems zuständig. Er gab ihnen folgende Anweisung. Führt euer Amt in der Furcht vor Jahwe mit aller Treue und ungeteiltem Herzen. Bei jedem Streitfall, den euch eure Brüder aus den anderen Städten vorlegen, ob es sich um Mord oder Totschlag handelt oder um Verstöße gegen Gesetze, Gebote, Bestimmungen und Anordnungen, sollt ihr sie verwarnen. Weder ihr noch sie dürfen an Jahwe schuldig werden, sonst trifft euch sein Zorn. In allen Angelegenheiten, die Jahwe betreffen, hat der hohe Priester Amaja den Vorsitz. In allen Angelegenheiten des Königs aber Sebatja ben Ismael, der Fürst aus dem Haus Juda. Als Verwalter stehen euch die Leviten zur Verfügung. Geht mit Vertrauen ans Werk. Jahwe wird mit dem sein, der es gut macht. Wir beginnen mit dem Buch Daniel und zuvor gebe ich euch eine kurze Einführung in dieses Buch. Es geht darum, dass Gottes Herrschaft sich durchsetzt. Daniel wurde als 14-jährige Geisel schon im Jahr 605 vor Christus nach Babylon verschleppt. Dort bekam er eine dreijährige Ausbildung zum Hofbeamten des Königs und tat sich bald durch seine große Weisheit hervor. Ungefähr 70 Jahre lang bezeugte er den babylonischen Königen die Erhabenheit Gottes über alle Völker, den niemand an der Ausführung seiner Pläne hindern kann. Die Verfasserschaft Daniels wird von der Bibelkritik teilweise bestritten. Besonders die Weissagungen sind strittig, weil die Prophetie aus den Kapiteln 8 bis 11 haben sich schon zwischen dem 4. und dem 2. Jahrhundert vor Christus bis in alle Einzelheiten genau erfüllt. Und sie weisen aber darüber weit hinaus bis in die Zeit unseres Herrn Jesus Christus und seines Wiederkommens. Das Buch Daniel enthält von Kapitel 1 bis 6 die Geschichte Daniels und von Kapitel 7 bis 12 die Weissagungen Daniels. Hier lesen wir, wie Gottes Macht sich im Leben von vier Freunden beweist und wie Gottes Reich sich in Zukunft durchsetzen wird. Wir lesen das erste Kapitel. Daniel am babylonischen Hof. Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar vor Jerusalem und bedrängte die Stadt. Der Herr gab König Joachim in die Gewalt Nebukadnezars und ließ auch einen Teil der Tempelgeräte in seine Hand fallen. Nebukadnezar brachte sie ins Land China und ließ sie in der Schatzkammer im Tempel seines Gottes aufbewahren. Eine Anmerkung: Das Land China meint die Ebene Babylons. Das ist übrigens genau da, wo auch der Turm von Babel gebaut wurde. Weiter im Text. Seinem obersten Hofbeamten Aschpenas befahl er, einige jungen Israeliten aus dem Königshaus und den vornehmen Familien auszusuchen. Die jungen Männer müssen gesund sein und gut aussehen, sagte er. Sie müssen gut unterrichtet, klug und begabt sein, denn sie sollen in den Dienst am Königshof treten. Und dann sollen sie in der Sprache und Literatur der Chaldäer unterwiesen werden. 3 Jahre lang sollten die jungen Leute ausgebildet werden und danach in den Dienst des Königs treten. Der König ordnete an, dass sie von der königlichen Tafel mit Speise und Wein versorgt würden. Zu den jungen Juden, die ausgesucht wurden, gehörten auch Daniel, Hanania, Mischael und Asaja. Aschpenas gab ihnen babylonische Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania Schadrach, Mischael Meschach und Asaja Abednego. Aber Daniel war fest entschlossen, sich nicht mit der Tafelkost des Königs zu verunreinigen. Eine Anmerkung: Er würde sich Gott gegenüber verunreinigen, weil die Speisen und Getränke immer den babylonischen Göttern geweiht wurden. Weiter im Text. Deshalb bat er Aschpenas, dass er nicht gezwungen würde, sich vor Gott unrein zu machen. Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte Verständnis für ihn zeigte. Allerdings sagte er zu Daniel: Ich habe Bedenken wegen meines Herrn, dem König, denn er hat selbst bestimmt, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er merkt, dass ihr schlechter ausseht als die anderen jungen Männer, lässt er mir den Kopf abschlagen. Dann wandte sich Daniel an den Aufseher, den Aschpenas über ihn, Hanania, Mischael und Asaja eingesetzt hatte. Versuch es doch einmal 10 Tage lang mit uns. Gib uns nur Gemüse und Wasser. Und dann vergleiche unser Aussehen mit dem der anderen jungen Leute, die von der königlichen Tafel versorgt werden. Triff deine Entscheidung nach dem, was du dabei feststellst. Der Aufseher war einverstanden und machte den 10-tägigen Versuch mit ihnen. Nach Ablauf der Frist sahen die jungen Männer sogar gesünder und kräftiger aus als die anderen. Von da an gab ihnen der Aufseher immer Gemüse. Sie mussten nichts von der Tafelkost des Königs essen. Gott schenkte diesen 4 jungen Männern Kenntnis und Verständnis für jede Schrift. Auf allen Wissensgebieten kannten sie sich aus. Und Daniel konnte darüber hinaus Visionen und alle Arten von Träumen verstehen. Am Ende der Ausbildungszeit befahl der König, die jungen Leute zu ihm zu bringen. Der oberste Hofbeamte stellte sie Nebukadnezar vor und der König redete mit ihnen. Dabei stellte sich heraus, dass Daniel, Hanania, Mischael und Asaja alle anderen in den Schatten stellten. Sie wurden in den königlichen Dienst aufgenommen und immer, wenn der König auf ein sicheres Urteil angewiesen war und ihren Rat suchte, fand er sie seinen Magiern und Geisterbeschwörern 10-fach überlegen. Daniel blieb bis zum ersten Regierungsjahr des Königs Kyros in königlichen Diensten. Apostelgeschichte Kapitel 11. Petrus muss sich rechtfertigen. Die Apostel und die Brüder in Judäa hörten bald davon, dass auch die Nichtjuden Gottes Botschaft angenommen hatten. Als dann Petrus nach Jerusalem kam, stritten die Verfechter der Beschneidung mit ihm. Du bist bei unbeschnittenen Leuten eingekehrt und hast sogar mit ihnen gegessen, hielten sie ihm vor. Da setzte Petrus es ihnen der Reihe nach auseinander. Er erklärte: Ich war in der Stadt Joppe und betete gerade. Da hatte ich eine Vision. Ich sah etwas wie ein großes leinenes Tuch, das an seinen vier Zipfeln gehalten und vom Himmel zu mir herabgelassen wurde. Gespannt sah ich hinein und erblickte alle möglichen Vierfüßler, Wildtiere, Kriechtiere und Vögel. Dann hörte ich auch eine Stimme zu mir sagen: »Los, Petrus, schlachte und iss!« »Auf keinen Fall, Herr«, sagte ich. »In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Verbotenes oder Unreines gegessen.« Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung: »Was Gott für rein erklärt hat, halte du nicht für unrein.« Das alles geschah dreimal. Dann wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. In diesem Augenblick kamen drei Männer vor das Haus, in dem ich wohnte. Sie waren von Caesarea aus zu mir geschickt worden. Der Geist Gottes sagte mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen gehen. Auch diese sechs Brüder hier kamen mit, und so kehrten wir in das Haus des Mannes ein, der nach mir geschickt hatte. Er erzählte uns, dass er gesehen habe, wie ein Engel in sein Haus kam und sagte, schick nach Joppe und lass einen Simon holen, der Petrus genannt wird. Er wird euch eine Botschaft übermitteln, die dir und allen anderen in deinem Haus die Rettung bringt. Ich hatte kaum mit dem Reden begonnen, da kam der Heilige Geist auf sie, genauso wie damals am Anfang auf uns. Mir fiel gleich das Wort ein, das der Herr gesagt hatte. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Gott hat ihnen also die gleiche Gabe gegeben wie auch uns, als wir zum Glauben an den Herrn Jesus, den Messias, kamen. Wer bin ich, dass ich es mir hätte da erlauben dürfen, Gott im Weg zu stehen? Als sie das gehört hatten, beruhigten sie sich. Sie priesen Gott und sagten, Gott hat also auch den Nichtjuden die Umkehr zum Leben ermöglicht. Gemeinde aus Nichtjuden. Die Christen nun, die sich wegen der Verfolgung, die beim Tod des Stephanus entstanden war, von Jerusalem aus zerstreut hatten, kamen zum Teil bis nach Phönizien, Zypern und Antiochia. Die Botschaft gaben sie aber nur den Juden weiter. Einige von ihnen, sie kamen ursprünglich von der Insel Zypern und aus der Gegend von Cyrene in Nordafrika, brachten auch den nichtjüdischen Einwohnern Antiochias die gute Botschaft von Jesus, dem Herrn. Der Herr stand ihnen zur Seite. Und eine große Zahl von Nichtjuden glaubte ihrer Botschaft und bekehrte sich zum Herrn. Barnabas in Antiochia. Als die Gemeinde in Jerusalem davon hörte, schickte sie Barnabas hin. Der war sehr glücklich, als er sah, was durch die Gnade Gottes entstanden war. Er machte allen Mut, dem Herrn mit ganzem Herzen treu zu bleiben. Denn er war ein vortrefflicher Mann, erfüllt mit dem Heiligen Geist und festem Glauben. Viele Menschen kamen damals zum Glauben an den Herrn. Barnabas reiste dann nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Ein ganzes Jahr lang waren sie mit der Gemeinde zusammen und unterwiesen viele Menschen im Glauben. So kam es, dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Während dieser Zeit kamen einige Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen hieß Agabus. Einmal stand er auf und sagte, vom Geist Gottes geführt, eine schwere Hungersnot über die ganze römische Welt voraus, die dann auch unter Kaiser Claudius eintrat. Da beschlossen die Jünger, den Geschwistern in Judäa eine Unterstützung zukommen zu lassen. Jeder von ihnen sollte nach seinen finanziellen Möglichkeiten dazu beitragen. Das taten sie dann auch und schickten Barnabas und Saulus mit dem Geld zu den Ältesten. Das war der Bibeltext für heute. Ich möchte euch noch die Losung mitgeben aus 5. Mose 29, Vers 28. Was verborgen ist, ist des Herrn, unseres Gottes. Was aber offenbart ist, das gilt uns und unseren Kindern ewiglich. Und dazu aus Johannes 4, Vers 42. Die Samaritaner sprachen zu der Frau: Nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Weltheiland. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr wollt, dann hört morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.